Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.
Und es schrillen die Alarmglocken, nicht nur hier im Studio bei Alex und mir, sondern auch beim Geschäftsführer Armin Fee.
Nach der Niederlage ist das Ziel gefährdet, ja, würde ich mal so sagen. Ja, es wird welche rangerückt, natürlich ist das Ziel gefährdet.
Das Ziel, Aufstieg, Alex, und nicht nach irgendeiner Niederlage, sondern nach einer dramatischen Niederlage in Paderborn.
Ja, letztes Mal schrillte der Wecker und jetzt schrillen die Alarmglocken. Es ist derzeit am Geißbockheim so, ja, so ein Spiel darfst du natürlich niemals mehr aus der Hand geben. Da liegt doch einiges im Argen. Es ist einfach nicht nur die eine Niederlage, sondern es sind halt einfach auch 3 aus 4 Rückrundenspielen. Das ist indiskutabel für den 1. FC Köln und da müssen wir drüber reden heute.
Machen wir, aber um uns da nochmal ein bisschen besser reindenken zu können, reinfühlen zu können, auch wenn es extrem bitter ist und wahrscheinlich jetzt auch vielen Hörern nochmal wehtun wird. Hier sind nochmal die in Anführungsstrichen Highlights aus Paderborn.
Zerrodde legt nochmal ab für Kainz. Linke Straf vom Eck. Der mit einer Finte. Klasse gemacht. Jetzt kommt die Flanke an den zweiten Pfosten. Drexler wieder in die Mitte. Tor! 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 Cordoba! Cordoba 1-0! Kopfballverlängerung Modest. Macht er gut. Cordoba. Er läuft sich den Ball. Pass raus auf die linke Seite. Drexler. Kurze Ballmitnahme. Kainz hinterläuft. Im höchsten Tempo. Bekommt den Ball. Kainz hat ihn auf dem linken Fuß. Flach rein. Modest! 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 Tor! 2-0! 2-0! Die Brille ist da! Die Brille ist wieder da! Lelinet! Anthony Modest macht das 2-0!
Ich habe gezeigt, wie ich kann immer noch spielen. Viele Leute, viele Journalisten haben gesagt, ich habe mein Niveau verloren, wenn ich in China war. Aber ich kann immer zeigen, wie ich kann kicken. Und das ist wichtig.
Anthony Modest, der ist keine 5 Minuten drin im Spiel und trifft hier zum 2-0. Und der Dank nach oben. Und ich glaube, der weint da gerade trotz und Wasser.
Man kann nicht verstehen, wie schwer für mich ist. Jeder weiß, wie mein Vater verloren. Und jetzt bin ich einfach glücklich, auf dem Platz zu sein.
Einwurf von der rechten Seite für Paderborn. Schnell ausgeführt, die Linie runtergeworfen. Sörensen. Stellt sich dazwischen, wird überlaufen, setzt nochmal nach. Mit der Grätsche ist er da. Freistoß, kurz vor der Strafraumgrenze. Und da hat er sich ein bisschen übertölpeln lassen, Freddy Sörensen. Stand da nicht gut. Jetzt heißt es nochmal, höchste Konzentration bei dieser Standard. Von der rechten Seite, fast von der Torauslinie, fast an der Strafraumgrenze. Ball ist freigegeben. Ball kommt, flach rein. Und Tor! Toranschlusstreffer! Und das Spiel ist wieder heiß. Der Ball rauscht durch am Fünfer und dann hält da einer den Fuß rein. Und auch das ist wieder eine brenzlige Situation. Etwas links versetzt der Ball, 30 Meter vom Kölner Tor weg. Fliegt rein an den Fünfer, Kopfballabwehr, Nachschussmöglichkeit Michel, nochmal geklärt. Aber erneut die Flankenmöglichkeit, nee, sie versuchen es direkt, Achtung, Tor, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Der Ball senkt sich im langen Eck und ist drin, 2-2. Und nochmal die Paderborner, zentrale Position. 30 Meter vom Tor, gelupfter Ball, Tor. Tor über Timo Horn hinweg ins Tor. Es gibt's nicht. Es gibt's nicht. Das ist unglaublich.
Ich könnte jetzt auch sagen, wir kriegen 2 Sonntagsschüsse, aber wir können es auch besser verteidigen und das haben wir heute nicht gemacht. Und haben wir hinten raus einfach das Spiel hergeschenkt und das ist sehr, sehr bitter für uns, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube, wir haben nicht verdient verloren. Es war schon sehr, sehr bitter für uns.
Und dann der Schlusspfiff. Und Paderborn gewinnt das Spiel mit 3-2. Ein unfassbares Spiel, das einfach so nicht verloren gehen darf.
Und das eigentlich so eine schöne Geschichte geschrieben hatte, bis zur 80. Minute. Da macht Modest nach seiner Einwechslung noch das 2-0 und alles ist irgendwie im FC-Himmel. Ja. Die Fans, 2000 waren, glaube ich, mitgereist, ne? Ja. Ausgerastet, haben da die Modest-Gesänge schon zum Besten gegeben und dann schenkst du das so dermaßen ab. Also ich habe in Paderborn gesagt, das gibt's nicht und ich sag's irgendwie auch gefühlt jetzt noch, wobei es natürlich Gründe dafür gibt, also, kommen wir auch gleich zu, aber so ein Ding noch zu vergeigen, da gehört schon eine Menge zu.
3-mal Hermann Lünz, die Heide brennt und jetzt hast du beim Geißbockheim die Bude brennt. Das darf dir nicht passieren als Spitzenmannschaft. Ich fand, beim FC haben sowohl Anfang als auch Fee nachher gesagt, wie überlegen sie waren. Das habe ich nicht ganz so gesehen über diese 80 Minuten, aber sie haben halt eiskalt zugeschlagen halt irgendwo, wann es nötig war. Dann musst du so ein Ding nach Hause bringen und darfst dich da nicht so die Butter vom Brot nehmen lassen. Das war ganz schön.
Gehe ich kurz drauf ein. Ich gebe dir recht, was die ersten, sagen wir mal, 30 Minuten betrifft. Ja. Da fand ich Paderborn vielleicht noch einen Ticken gefährlicher bei diesen Umschaltaktionen. Hast du halt gesehen, wie brutal stark die da sind. Und hatte der FC so manches Mal seine Schwierigkeit. Horn hält einmal gut gegen Tippetal, sonst steht es früh 0-1. Aber so ab der 30. fand ich, haben sie es immer besser in den Griff bekommen, waren hinten raus in der ersten Halbzeit dann die bessere Mannschaft. Und im zweiten Durchgang, bis dann halt bis zur 80. Minute, komplett im Griff gehabt. Also Paderborn komplett seiner Stärken beraubt, weiter Druck gemacht nach vorne und trotzdem, hinten raus dann so ein Drama.
Ja, dann teilweise auch die individuellen Qualitäten ausgespielt, da gerade Flo Kainz auf der linken Seite hat mehrfach gezeigt, was er für eine Hilfe sein kann.
Terror, der hätte noch einen Elfer kriegen müssen aus meiner Sicht, hatte auch noch eine große Chance, wo er den Ball noch versucht vorbeizuspitzeln am Keeper.
Und da bin ich, auch wenn dieses Märchen-Ding so schön war, war für mich eigentlich diese Auswechslung beim Stand von 1-0, Modest für Terodde, ein Ticken zu früh. Also du merkst auch nach hinten raus, wie der macht nach 3 Minuten sein Tor, deshalb kann man eigentlich nichts drüber diskutieren, aber wenn du gesehen hast, auch wie der Toni hinten raus gepumpt hat und wie er dann ja auch den letzten Ball legten sich zu weit vor, weil vielleicht die Konzentration fehlt, geht nicht mehr ganz bis hinten mit, macht natürlich diese wunderbare Geschichte ein bisschen kaputt. Das waren alles so Faktoren, die dir dann am Ende ein bisschen die Linie gekostet haben.
Aber es war sicherlich nicht der entscheidende Wechsel. Nee. Das war ein anderer, nämlich der dritte und letzte Wechsel. Schichos verlässt den Platz kurz vor Schluss. Abwehrchef hinten in der Dreierkette. Hatte schon die gelbe Karte, aber hat natürlich eigentlich auch eine Menge Erfahrung, um sowas dann mit ein bisschen Cleverness über die Zeit zu bringen. Markus Anfang hat sich anders entschieden, hat Freddy Sörensen gebracht und gleich der erste Zweikampf, wir haben es ja gerade nochmal gehört, ging schief.
Ja, es war in der Tat ein bisschen tragisch mit dem Freddy. Ne? Also der hat vorher 5 Minuten rechter Verteidiger gespielt, dann 2-mal Mittelstürmer und kommt jetzt dann als quasi auf der linken Seite als Abwehrchef in Anführungszeichen rein und dann geht es halt so dahin. Der Sportchef hatte ja seine Meinung zu dem Wechsel.
Wir hören rein, Armin Fee.
Wenn ich das Spiel 75 Minuten im Griff habe und dann einen Wechsel vornehme und das dann in der Form in die Hose geht, dann ist es einfach etwas, was nicht sein, das darf einfach nicht sein, sondern die Klasse müssen wir haben und das müssen wir auch zeigen bis zum Ende. Das ist, warum das dann so ist. Wir spielen dann nicht mehr Fußball, sondern wir stellen uns dann hinten rein und das ist etwas, was wenig souverän ist. Ja.
Also da klare Kritik gegen den Wechsel, wobei aus meiner Sicht ist es natürlich immer viel Interpretationssache. Ich glaube, das ging natürlich auch gegen Freddy Sörensen und gegen die Mannschaft insgesamt, die sich dann komplett hat rausbringen lassen aus dem Spiel. Das wollte ich gerade nachschieben. Letzten Endes hat Markus Anfang die Entscheidung getroffen mit dem Wechsel und die Entscheidung war definitiv im Nachhinein die falsche. Ja. Definitiv die falsche.
Ah, aber wir hören ja jetzt auch nur so einen Ausschnitt aus dem, was wir Samstag da besprochen haben. Und wenn man sich diese, ich glaube, 15 Minuten hat Armin Fee mit uns gesprochen, mit 4 Journalisten waren, glaube ich, draußen. Und wenn man sich die ganz anhört, ist halt in diesem ganzen Dialog fehlt jedes Bekenntnis, wo man sagt, wir sind überzeugt vom Trainer oder der macht alles richtig oder sonst irgendwie. Also ein positives Wort für Trainer Anfang fällt da in diesem ganzen Ding nicht. Also das ist halt irgendwo, wo ich dann sage, das ist schon eine klare Kante, also schon ein in die Pflicht nehmen, auf jeden Fall. Auch so eine, erste, wie wird man im Angestelltenverhältnis sagen, erste Abmahnung, also das kann man schon so sehen und der ist jetzt gefordert, der muss jetzt Antworten finden, weil einfach 6 Niederlagen mit dieser Mannschaft, in dieser Liga, also die behaupten ja immer gerne, wir würden hier in so einer super tollen zweiten Liga spielen, aber bei aller Liebe. Also Paderborn.
Wenn du 2-0 führst bis zur 80. mit der Qualität, darfst du es nicht mehr verlieren.
Es geht ja geht mir ja noch sogar darüber hinaus. Du spielst da auf einer Ebene mit Heidenheim, Kiel, Paderborn. Das sind Mannschaften, die haben einen Etat von einem Fünftel von dir. Und du schaffst es da nicht irgendwie zu zeigen, dass du auf einem ganz anderen Level spielst. Also ich meine, du kannst dir mal einen Ausrutscher erlauben, aber dieses ständige unter Druck geraten, dann auch in den Spielen, habe ich oft das Gefühl, wenn es dann gegen die Mannschaft läuft, findet weder auf dem Platz noch an der Linie jemand eine Antwort auf diese Dinge. Das ist jetzt schon so oft passiert, dieses Paderborn-Spiel war ja quasi ganz ähnlich zum Hinspiel auch, wo es dann auch mit der gelben Kurz...
fast eine Kopie, ne? Mit dem Platzverweis dann noch.
So. Ja, und
jetzt lagst du sogar zwei Tore vorne.
Ja.
Beim Heimspiel war es jeweils immer Einführungstreffer.
Und ich glaube, der Platzverweis beim Hinspiel war jetzt bei 3-3. Ne? Also da geht Hector bei 3-3 raus und dann fallen noch die zwei Tore. Du verlierst zu Hause gegen den Tabellenletzten Duisburg, du lässt Punkte und du schaffst es halt auch oben gegen die direkte Konkurrenz. Hast du genau einen.
Hatte Armin Fee auch nochmal gesagt. Genau, ne? Ja. Nur St. Pauli hast du zweimal besiegen können. Ansonsten kein Sieg gegen einen der Top-Teams da oben.
Und das ist bei aller Liebe St. Pauli eigentlich die mit Abstand schwächste. Also verglichen mit Hamburg und Union auf jeden Fall die schwächste der vier Mannschaften, die da oben drin stehen, weil also das hat man auch an dem Freitagabend in Köln gesehen, dass es.
Wobei ich da. Also ich finde es da auch immer zu einfach zu sagen, wenn der FC jetzt mal einen überzeugenden Sieg hinlegt, sagen, der Gegner war ja schlecht.
Nein, aber
sie haben natürlich genau alles so gemacht, dass St. Pauli seine Stärken halt überhaupt nicht auf den Platz bringen konnte. Und das ist nun mal auch die Zweikampfstärke und diese Leidenschaft. Da haben sie ihnen früh den Schneid abgekauft und spielerisch dann einfach wahnsinnig klasse besser.
Naja, das stimmt. Man kann auch, aber allerdings hat St. Pauli auch die Dinge, die du gegen den FC machen musst, nämlich dieses
aber
Anlaufen.
Ich gebe dir recht, zum Beispiel jetzt verglichen mit Paderborn, also die spielen gerade zu Hause schon einen echt starken und schönen Fußball. Und
wenn der Union gegen Union.
Da würde ich Paderborn auch im Moment höher handeln als St. Pauli und Union Berlin auch.
Wenn du Union in St. Pauli gesehen hast, die waren ja auch die bessere Mannschaft. Also die wissen ja heute noch nicht, warum sie das Spiel verloren haben. Aber deshalb, ich glaube, dass die Konkurrenten, auf die du aufpassen musst, weil Union wirkt sehr, sehr stabil halt irgendwie. Und wenn die jetzt die kleinen Ausrutscher auswärts wieder in den Griff bekommen, dann ist das für mich der absolute Hauptkonkurrent im Kampf um Platz 2, wenn du mal Hamburg als ersten setzt, wobei die natürlich auch keine tolle Saison spielen. Also ist halt,
wenn du jetzt mal davon ausgehst, was nicht garantiert ist, dass der FC sein Nachholspiel gewinnt, dann liegt er nur zwei Zähle hinter dem HSV. Also die spielen ja jetzt nicht irgendwo in einer anderen Welt, sondern ne, die haben auch gerade jetzt auswärts im Moment, punkten sie eher mau. Zu Hause gewinnen sie immer, ich sag mal, mit einem Tor meistens. Dann ihre Spiele.
Das ist eh so ein bisschen, die Punkte. Aus FC-Sicht ist es eh so ein bisschen schwierig. Die letzte Bewertung dieses Starts, dafür fehlt eigentlich dieses Auer-Spiel. Wenn du jetzt jetzt in Aue gewonnen hättest, könntest du sagen, geht gerade noch so. Wenn du in Aue verloren hättest, hättest du wahrscheinlich schon mehr als nur eine Trainerdiskussion. Also dieses Spiel, dieses ausgefallene Spiel, fehlt halt so ein bisschen in der Gesamtbetrachtung, weil da hätte sicher nochmal Aufschluss gegeben, wie viel Wille du an den Tag bringst. Und wie du dich da durchspeist und reinbeißt in diese Runde.
Ja. Was mir halt auffällt, und ich bin auch nochmal so die Spiele der Saison durchgegangen, diese Aussetzer, die passieren eigentlich immer in einer Phase, wo es dem FC, ich sag mal, gut geht. Also wo sie in einer guten Position sind, wo sie Selbstvertrauen haben, wo sie mal einen Sprung machen können, sich absetzen können. Das war bei dem Heimspiel gegen Duisburg so. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten damals hätten sie sich ein bisschen absetzen können. Ich erinnere mich an das Spiel in Kiel, da führen sie 1-0, haben alles im Griff und dann der Bock da hinten mit Horn, mit Meret, das Missverständnis, geben die zwei Zeller da noch aus der Hand. Bei Union Berlin, sie kommen eigentlich mit Selbstvertrauen aus der Vorbereitung, die ja ordentlich gelaufen ist, wenn man jetzt mal die Verletzungen wegnimmt und pennen in den ersten 20, 30 Sekunden komplett und machen sich selbst das Leben schwer. Also es ist ja schon Muster zu erkennen.
Glaubst du, dass das denn
und
so...
Das hat ja was mit einer Einstellung dann auch zu tun. Ja. Ich unterstelle da keinem Spieler Absicht, aber vielleicht ist es dann so ein bisschen unterbewusst drin, jetzt läuft's, ne? Da mache ich den Schritt mal weniger und den Schritt und das reicht dann halt zumindest gegen die Top 5, Top 6 auch in der zweiten Liga nicht. Also auch da wirst du dann bestraft, wenn du halt mal nicht diesen Meter noch zum Zweikampf machst. Ne? Also ganz kurz nur, exemplarisch war für mich das dritte Tor. Du hast das Ding ja schon vergeigt, den Sieg. Es steht 2-2. Es läuft die letzte Minute der Nachspielzeit. Da muss ich doch aber sowas von geil auf den letzten Zweikampf sein und drauf brennen, den noch zu gewinnen, damit ich wenigstens nicht den Super-GAU noch heraufbeschwöre. Und dann trabt der Geist neben dem Torschützen erst nebenher und Sörensen kommt nicht raus. Der kann 10 Meter da bis zum Strafraum
quasi
ganz langsam durchgehen und sich die Ecke ausgucken. Dann trifft er den natürlich auch noch schön, aber das Tor hätte so verhindern können und müssen.
Timo steht auch nicht gut irgendwie. Also es ist in der Tat, man verlässt sich irgendwie auf den Nebenmann, auf die angeblich so dolle Qualität und lässt da so ein bisschen die Grundtugenden liegen. Und das ist was der Trainer bei der Mannschaft wecken musste. Man hört auch aus der Mannschaft keine richtigen Antworten, warum und wieso und das so ist. Also ich finde, da tut man sich auch schwer, weil es jetzt irgendwie auch keinen, sag ich mal, diesen Führungsspieler gibt, der auch nach außen das verkörpert halt irgendwo. Ne? Also der auch mal bei uns da steht und die klare Ansprache macht. Ich halte da wird immer schon ein bisschen kritisch gesehen mit der Nominierung von Jonas Hector als Kapitän, weil der einfach da in eine Rolle gedrängt wird, die er vom introvertierten Naturell her nicht hat. Also der wird eh auf dem Platz schon in Rollen gedrängt, die nicht seiner besten Leistungsfähigkeit entsprechen. Da vorne ist der, also der Jonas ist immer, der spielt dir immer eine 3 im Zentrum, ne? Aber selten eine 2 oder eine 1. Aber hinten links ist der halt einfach eine Bank, aber du schiebst den halt rum und beraubst ihn da auch ein bisschen seiner Stärken, weil du halt natürlich auch in der Mitte Personalprobleme hast. Jetzt will ich gar nicht in Abrede stellen. Wo ich jetzt eigentlich herkam, ist halt das Gleiche ist halt außerhalb des Platzes. Der soll da in eine extrovertierte Rolle reinkommen und du siehst,
also ich hab jetzt es ist nicht seine Welt und es wird, glaube ich, auch nicht mehr seine Welt werden.
Nee, und das kannst du dann auch nicht verlangen. Also du hast.
Nee, du kannst ja Menschen nicht einfach komplett auf links drehen, umkrempeln. Jeder hat so seinen eigenen Charakter und nach innen mag er ein richtig guter Kapitän sein, das können wir schwer beurteilen, wir sind nicht mit in der Kabine. Ja. Aber nach außen hin ist das einfach nicht seine Welt, sich da hinzustellen. Er gibt nicht gerne Interviews.
Ja, aber dann
ist nun mal so.
Dann hast du halt aber Leute, die verweigern sich dem Gänse. Also ich sag mal beispielhaft Rafael Zichos hinten, der hat irgendwie, der hat so eigentlich so als Typ ja auch mal einer wäre, der mal sich da hinstellen könnte und Klartext reden könnte, der macht da so sein Ding und neulich sollte er mal irgendwie, glaube ich, während der Woche in die Mixzone gehen, dann hat er dann irgendwie auch keinen Bock gehabt, also dieses ganze Mediending, keine Lust, ne? Und sonst fehlt es dann halt so ein bisschen. Dann ist der Marco Höger, der vielleicht auch als Typ einer wäre, ist also als Vizekapitän, das fehlt halt verletzt. Ja. Timo hat derzeit auch mehr mit sich selbst zu tun, als da vorne wegzugehen. Und das ist auch so ein Problem, dass es da an Führung auf dem Platz fehlt. Und dann hoffst du, dass von außen was kommt, aber irgendwie da funktioniert es derzeit auch nicht.
Ja. Und Armin Fee sagt, so kann es auf jeden Fall nicht weitergehen. Ist ja logisch. Ja. Ne? Nach der Bilanz jetzt gerade in der Rückrunde. Hören wir nochmal kurz rein.
Und dementsprechend kann man nicht einfach in die Tagesordnung übergehen, was ich gesagt habe. Und wir arbeiten an Lösungen, ja, was das anbelangt, dass sie das nicht wiederholt, sondern dass wir unsere Spiele gewinnen. Das ist der Ansatz, den ich habe.
Lösungen, wie könnten die aussehen?
Das ist eine gute Frage. Also ich finde immer ganz lustig, dieser Satz, wir können nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich glaube, ab heute ist relativ wieder Tagesordnung angesagt. Also ist die gleiche Trainingsterminierung, gleiches Ding. Deshalb ist ja auch gut, dass du jetzt nicht völlig in Panik verfällst. Allerdings hat man am Samstag schon gemerkt, 68 Minuten Ansprache, der Ton wird rauer. Auch dieses Zusammenfalten auf dem Platz, dieses wirklich ja exemplarisch.
Markus Anfang war
so, hast du also den noch,
so emotional. Ist immer ein emotionaler Typ, ist immer voll dabei, aber so habe ich ihn auch noch nicht
gegen
erlebt.
Die Mannschaft hast du den so noch nicht gesehen. So. Und wobei man dem Trainer auch zugestehen muss, dass man, wenn man so sich die Butter vom Brot nehmen lässt, dass man dann eine Ansage bekommt. Wo setzt du jetzt an? Du hast halt ein paar, die zurückkehren. Also Cozzello dürfte jetzt wirklich soweit sein. Ja. Marco Höger dürfte soweit sein. Da wird es die Frage kommen, Geis oder Höger, Geis und Höger.
Louis Schaub wird eher weiter eng, ne? Also sehe ich jetzt nicht.
Der stand ja noch nicht auf dem Trainingsplatz, das dauert mindestens noch.
Also ich glaube, er hatte einmal Fußballschuhe mal kurz an, aber nur um ein paar Bälle zu kicken. Also das war noch keine Belastung.
Also der wird erst danach erwartet. Und ich glaube, dass diese englische Woche eine entscheidende sein wird, weil ich denke, du wirst mindestens, also 7 Punkte wirst du holen müssen, um halt auch diese Diskussion um den Trainer zu beenden. Also wir haben halt eine Express-Umfrage gemacht, die war, also eine Online-Umfrage, die war halt, desaströs gegen den Trainer. Mhm. Da waren über 70%, die sagten, das liegt am Trainer. Ist ein bisschen unfair, finde ich halt irgendwie. Also es liegt sicher nicht nur alles am Trainer, sondern da gibt es auf dem Platz einige sehr hochbezahlte Akteure, die durchaus anders agieren könnten. Allerdings muss der jetzt zeigen, dass diese Nummer in Köln nicht so Nummer zu groß für ihn ist. Also der hat das in Kiel ja gut hinbekommen, aber in Kiel reicht es auch, wenn du Dritter wirst und in der Relegation scheiterst. Das wird hier nicht reichen. Er muss aufsteigen und er muss diese ständigen Aussetzer in den Griff bekommen, weil sonst, glaube ich, wird der Verein reagieren.
Ja, also für mich fängt die Lösung vor allem im Kopf an, bei den Spielern, weil sie es ja gezeigt haben in Paderborn, die waren ja nicht schlecht eingestellt. Das war ja auch taktisch alles in Ordnung. Also wir haben es ja gerade angesprochen, am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit dem schnellen Umschaltspiel, aber sie haben sich immer besser reingearbeitet in das Spiel, waren nachher hinten raus die bessere Mannschaft, hatten das komplett im Griff. Also da kann man ja nicht sagen, der Trainer ist nicht mehr in der Lage, die Mannschaft vernünftig einzustellen auf den Gegner. Davor das überzeugende Spiel gegen St. Pauli. Markus Anfang hat ja auch in der ersten, ich nenne es mal zumindest kleinen Krise, gezeigt, dass er da die richtigen Lösungen gefunden hat. Ja. In Zusammenarbeit möglicherweise mit Armin Fee. Wir hatten die Systemumstellung dann auf zwei Stürmer, das 8-1 gegen Dresden und die 5 Siege in Folge. Ja, das nur kurz zur Erinnerung. Ja. Und du hast es so ein bisschen anklingen lassen. Ich fände es jetzt auch zu einfach zu sagen, das ist jetzt hier komplett das Ding von Markus Anfang gewesen. Da immer so schnell den Spielern ein Alibi zu verschaffen, ist mir ein bisschen zu simpel. Diese letzten 10 Minuten gehen vor allem auf die Kappe der Spieler. Auch wenn wir jetzt zu Recht, glaube ich, kritisch da über diesen Wechsel Sörensen für Schichos gesprochen haben, der verkehrt war. Aber trotzdem darfst du da nicht so untergehen. Ja,
allerdings, wie gesagt, ist es auch ein Ding, diese Standardproblematik in den Griff zu bekommen.
Ja.
Ist auch ein Trainerding, wenn ich sehe, wie Hanebüchen da sich verhalten wird. Also Timo Horn steht erst in der Mitte des Fünfers, wo genau der Ball dann nachher hinkommt und rennt zurück. Jonas Hector rennt vom langen Pfosten nach vorne raus und macht damit die Mitte total auf. Der Clemens läuft weg. Also da fehlt mir jeder Automatismus und dann fehlt mir jedes Verständnis, dass sowas nicht im Training trainiert wird. Also das ist einfach, der ruhende Ball ist ja, eigentlich ist es einfach, aber ich glaube, wir haben schon mal
in den letzten Podcast drüber geredet. Das schon mal zum Thema.
Aber wir kommen da immer wieder drauf an, weil 16 Standard-Gegentore sind halt ein Witz. Also es ist wirklich, und dann mit so langen Kerls drin und ein flacher Ball in 5 Meter rum.
Also da sage ich dir, das brauchst du auch gar nicht trainieren. Das muss einfach jeder wissen, wie er sich dazu hinzustellen hat, dass das Zentrum, die Box dazu ist. Also da muss einer, der darf einfach nicht so flach da durchkommen. Das ist ein Unding, das geht einfach nicht. Es
kann zwei Mann in der Mauer stehen. Warum nicht? Bei so einer kurzen Ecke. Also du kannst gar nicht so viel Überzahl im Strafraum hergeben, wenn du da zwei Mann hinstellst. Also allein dadurch sperrst du schon den Weg zu da ins Zentrum. Mhm. Und dann halt, wie gesagt, dieses Verhalten vor diesem Standard ist aberwitzig. Und was halt aber auch fast noch schlimmer ist, ist, dass dann halt alles komplett wegbricht. Also dass dann halt irgendwie nicht mehr hingegangen wird, vom zweiten ja auch, wo der Clemens guckt dazu und lässt den da schießen. Fragst dich auch, warum. Und da ist so ein bisschen mein Gefühl, dass da so zum Teil immer noch die letzte Saison in den Knochen steckt. Also, dass du immer noch so dieses psychologische Moment hast, sobald mal was gegen dich läuft, jetzt läuft alles gegen uns.
So eine Art Trauma. Ne?
Genau.
Und dann hast du diesen, wie nennt man das, ich bin kein Psychologe, aber so einen speziellen Reiz. Oder,
du gibst das Momentum halt völlig her.
Wenn der kommt, dann auf einmal kippt's.
Und dann kippt und du wehrst dich dann auch nicht mehr richtig und glaubst dann vielleicht selbst auch schon wieder dran, dass das einfach daneben geht und dann geht's auch daneben halt irgendwo. Und dann das ist was du jetzt in diesem Finale, das wird ja jetzt, ich meine, die Spieler werden ja jetzt nicht einfacher, weil der Druck wird ja immer noch mehr auf deiner Seite sein und ich sag mal, die anderen Mannschaften, die sehen ja auch, wie du gegen den FC was holen kannst. Also dieses Rezept ist ja nicht so schwer, die hoch anzulaufen, Druck auf die Verteidiger zu machen, dass sie den Ball nicht sauber rausspielen können, weil genau das hat St. Pauli zum Beispiel nicht gemacht, die haben dem Geist die Bälle verteilen lassen und dann, wenn erstmal der Cordoba den Ball hat, kannst du den halt nur noch durch Foul stoppen halt irgendwie. Und deshalb, die anderen Mannschaften werden das sehen. Und,
wobei ich finde, dass der FC da deutlich besser inzwischen mit zurechtkommt. Also gegen Paderborn habe ich jetzt nicht so viele Das ging in die andere Richtung auch oft ganz schnell. Also ja. Wenn der FC da in der ersten Halbzeit einige Kontersituationen besser ausspielt, dann kriegen die Paderborner Probleme. Es ging die ersten 30 Minuten wild hin und her.
Drei Szenen, wo er dann entweder den Ball richtig platzieren muss oder einfach nochmal abspielen muss.
Wobei er wohl ein, zweimal möglicherweise sogar Abseits stand.
Kann sein. Ja. Aber vor allen Dingen, was ich so alarmierend fand, waren so zwei, drei Szenen, wo mit Tempo dann auf die 6 angelaufen wird und du denkst, bumm, da würde er jetzt zerschellen oder abprallen oder so und die gehen da einfach durch und du weißt gar nicht, was in dem Fall Geist und da war meistens auch noch einer dabei und die sind einfach da durchgegangen, als wär keine Gegenwehr da. Also dieses Problem, wenn der Gegner mit Tempo durchs Mittelfeld auf dich zukommt, was du am Anfang der Saison schon mal hattest, dann abgestellt hattest, das ist plötzlich wieder da. Genau. Und das ist halt irgendwie eigenartig und vielleicht wird es auch besser, wenn jetzt Marco Höger zurückkommt, aber dann ist halt die Frage, wer muss für den weichen? Du wirst eine andere Frage bald bekommen, das ist die Terodde- und Modest-Frage, aber die stellt sich für dich noch nicht, glaube ich, erstmal, oder?
es wird brutal schwer, das irgendwann dann zu lösen, weil Modest hat unbestritten seine Qualitäten, aber Terodde 23 Saisontore, Córdoba ist im Moment in der überragenden Form.
Ja, der ist gesetzt.
Also, der hat zum Teil dann die Bälle nochmal hinten abgelaufen. Ja. Da ist der gesprintet über 30, 40 Meter in die eigene Hälfte und läuft den Gegenspieler ab. Ja. Da habe ich gedacht, also, der ist ja unfassbar.
Ja, aber das hat Terodde auch gemacht. Ne? Also, das sind so Sachen, die kannst du von Toni derzeit noch nicht erwarten.
Nee. Also, das ist einfach die. Also, ich, um das abzukürzen, ich gehe davon aus, der belässt es erstmal bei Terodde. Córdoba setzt Modest auf die Bank. Kann er auch eine Zeit lang, glaube ich, noch ganz gut so
moderieren.
Argumentieren. Ja. Aber irgendwann wird die Frage natürlich schwierig zu beantworten sein.
Schlimmere Joker auf der Bank. Ja.
Also, ich glaube, das ist jetzt auch nicht das größte Problem vom FC. Sie müssen vor allen Dingen da hinten den Laden dicht kriegen und zwar bis zur 93., 94. Minute. Mhm. Und Armin Fee hat auch das nochmal auf die, sind wir jetzt wieder beim Stichwort Tagesordnung gesetzt.
Dementsprechend ist es wichtig, dass wir unsere PS, und zwar nicht 75 Minuten oder 45 Minuten, sondern eben 90 plus X auf den Platz bringen. Wir haben eine Mannschaft, die das kann und bis jetzt aber noch nicht zur Gänze abgerufen hat.
Ja, da sind wir für mich dann wieder vor allen Dingen zwischen den Ohren, was den Kopf anbetrifft. Aber die Spieler müssen das einfach durchziehen. Das hat ja auch was mit der gedanklichen Einstellung zu tun.
Ja, aber das ist dann irgendwann auch, und da bin ich dann auch wieder beim Trainer, auch ein Trainerding, dass der die Mannschaft so weit bekommt. Ne? Weil das ist, ich habe am Wochenende im Kommentar den Vergleich gezogen, wenn du einmal mit deinem Ferrari gegen den getunten Golf verlierst, dann kann das am geplatzten Reifen liegen oder an einer kaputten Schaltung. Wenn du allerdings 6-7 Mal gegen den verlierst, dann musst du dich vielleicht mal fragen, ob es vielleicht am Fahrer liegt. Und die Gedanken werden die sich in der Tat intern auch machen. Deshalb, wie gesagt, jetzt sind die Sinne nochmal geschärft. Im Herbst hat er die erste Krise überwunden. Es ist eigentlich ein bisschen zu viel, dass du zwei so existenzielle Krisen hast in der Saison, in der du eigentlich mit einem Material reingehst, das einen relativ sicheren Aufstieg eigentlich sicherstellen sollte und mit einem Etat, du bist auch deutlich jetzt vor dem HSV, glaube ich, und deshalb ist ein bisschen wenig, aber wenn am Ende der Aufstieg dann steht, werden wir trotzdem alle feiern, denke ich, und deshalb, sie müssen jetzt in die Spur kommen, müssen zeigen, dass das nur 6 Ausrutscher waren, aber
Die wirst du jetzt nicht mehr los. Jetzt kommt eine Serie gegen die Kellerkinder sozusagen. Mit Sandhausen, Aue, das Nachholspiel und Ingolstadt. Also alles drei Mannschaften, die unten drin stehen, die um den Klassenerhalt kämpfen. Du hast gesagt 7 Punkte. Ich sage ehrlich gesagt, also die müssen eigentlich mal eine richtige Serie jetzt hinlegen, 9 Punkte holen.
Ja, aber ich glaube,
kannst du natürlich jetzt nicht einkalkulieren, aber der FC muss jetzt einfach echt mal kontinuierlich einen raushauen und nicht mal ein Spiel souverän gewinnen und dann holst du vielleicht nur ein Unentschieden.
Schon lustig,
sonst kommt da keine Ruhe in den Laden rein.
Nein. Also ist ja schon lustig, dass der ehemalige Fortuna-Trainer Uwe Koschinat hier anfangs Schicksal spielen könnte am Samstag. Also ich glaube, eine Heimniederlage gegen Sandhausen würde keiner mehr verzeihen, weil das wäre dann des Guten auch zu viel. Allerdings bin ich auch der Meinung, dass du normalerweise gegen Sandhausen nicht gewinnen kannst. Das geht, also bei allem, also das ist eigentlich, also gerade auswärts jetzt kein Gegner. Schwieriger wird es da in Aue, weil der Daniel Mayer da echt eine gut eingestellte Mannschaft. Die haben
jetzt gewonnen.
Gerade auf St. Pauli gewonnen und die werden mit dem Messer zwischen den Zähnen kommen. Und ganz, ganz schwer wird es dann, ich finde, noch schwerer wird es dann in Ingolstadt, weil das ist eigentlich, und die merken gerade, dass sie ja wieder Fußball spielen können. Ja. Das ist eine Mannschaft, die eigentlich.
Viele vor der Saison. Stadt Heidenheim
oder Kiel, wie alle halt, ne? Ja. Also, die eigentlich da oben hingehört, auch vom Kader her. Und wenn die ihr Potenzial abrufen, und der FC hat da noch nie gut ausgesehen, also kann ich mich zumindest nicht erinnern. Also, ich hatte noch nie Spaß bei den Spielen da, das weiß ich sicher. Von daher glaube ich, dass das schwerste der drei Spiele wird. Du sagst 9 Punkte, klar müssen die eine Serie hinlegen, aber ich glaube halt, dass zur Schicksalsfrage wird es erst, wenn du halt 1 oder gar 2 dieser Spiele verlierst, ja. Weil dann wird es, glaube ich, auch...
Ich fordere das auch nicht, die 9 Punkte, aber um da wirklich mal richtig Ruhe reinzukriegen, braucht der FC jetzt eigentlich mal eine richtige Serie. So, und das wären halt 9 Punkte. Dass du die nicht einplanen kannst, ist mir auch klar, und dass Ingolstadt nicht mal mit links geschlagen wird, auswärts. Ja. Hast du komplett begründet.
Übrigens keinen Podcast ohne Neuigkeiten bei Anthony Modest. Es geht tatsächlich vor den Kasten. Also es wird jetzt nochmal interessant. Wir melden es gerade, wir haben jetzt Montag, 13:02 Uhr. Wir dürften es schon online haben. Also der Kass hat gerade bestätigt, dass dass beide in Berufen gegangen sind. Also sowohl Modest als auch Tianjin. Was bedeutet, dass dadurch, dass Modest jetzt ja Spieler des 1. FC Köln ist, auch für den FC jetzt diese Prozessgefahr auf dem Tisch liegt? Es ist so, dass wenn Tianjin gewinnen sollte, dann gibt es halt nach dem Webster-Urteil eine FIFA-Regelung, dass halt der aufnehmende Verein mit im Boot ist bei dieser Schadenersatzklage und dass dann halt anteilig die Schadenersatzsumme wird dann noch das vom Ex-Verein eingesparte Gehalt gegengerechnet. Beim FC rechnet man intern offenbar mit einer Summe von 6 bis 7 Millionen Euro, die da an Gefahr auf dem Tisch liegen könnten. Also der Toni könnte doch noch ein paar Mark kosten. Das Verfahren kann sich allerdings auch noch eine ganze Weile hinziehen. Das ist vielleicht erst 2020, 2021, also die Mühlen in Lausanne malen langsam. Nur es wird halt weitergehen und Toni zockt halt um seine 35 Millionen Euro. Oder über 30 waren sie auf jeden Fall. Tianjin wird eine Schadenersatzforderung in ähnlicher Höhe Richtung Modest richten. Da wird noch ein bisschen Arbeit und ein paar Anwaltskosten auf den FC zukommen. Es dürften schon reichlich sein. Das würde wahrscheinlich schon den einen oder anderen Neuzugang, würden allein die Anwälte wegmachen. Aber am Ende hoffen wir halt alle, dass sich der Kampf gelohnt hat. Ich wollte mal zu dem Satz von Toni Modest ganz am Eingang gesetzt, dass er gesagt hatte, die Journalisten hätten gesagt, er könnte kein Fußball mehr spielen. Das stimmt ja nicht. Das ist einfach Quatsch. Also,
es mag den Journalisten gegeben haben. Wir haben ja auch nicht alles im Blick, aber ich kann mich jetzt ehrlich gesagt in den Kölner Blättern auch nicht an so eine Aussage erinnern.
Er hat es ja Richtung Kölner Journal dir gemeint, und man muss ja sagen, dass man sicher die Frage stellen kann, in welchem Zustand kommt er hier nach einem Jahr China und 6 Monaten ohne Spielpraxis. Die Frage stellt ja selbst der Trainer, und niemand aber spricht in Abrede, dass er irgendwas verlernt hat, nur dass er halt hier nicht in absoluter Topform erscheint, und wie lange es dauert, bis er wieder erreicht, die Frage darf man stellen, stellt aber keiner in Abrede, dass Toni eine Klasse mitbringt, die in der zweiten Liga wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Er muss halt wieder in den Zustand kommen, sie abzurufen.
Wir haben ja fast wöchentlich hier über Toni Modest gesprochen und beide immer gehofft, dass es ein Happy End gibt, dass der bald spielberechtigt ist und auflaufen kann und wieder seine Tore schießen kann, was er ja jetzt schon mal gemacht hat in Paderborn.
Der Punkt ist halt der, dass der halt auch vom FC jetzt einen Vertrag bekommen hat, der eigentlich ja beinhaltet, dass er ablösefrei kommt. Sollte es jetzt nochmal die Riesenrechnung zum Schluss kommen, wäre das natürlich ein bisschen schade für den FC oder sehr schade, aber letzten Endes sportlich ist es gut, dass er da ist. Ohne ihn, nur mit 2 Stürmern, wäre es halt auch arg dünn. Ja. Muss man auch sagen.
Ja, dann schließen wir die Akte Modest, den Podcast, und hoffen, dass der FC die richtigen Lehren aus dem Drama in Paderborn zieht.
Nachdem wir nach St. Pauli ja durch meine Krankheit, ich glaube, man hört es noch ein bisschen, dass die Nebenhöhlen immer noch zu sind, leider keinen positiven Podcast machen konnten. Jetzt schon wieder so ein Krisending. Ich hoffe, wenn wir uns wiedersehen, wahrscheinlich erst nach der englischen Woche, weil es sonst, weil es ja doch arg Schlag auf Schlag geht, dass wir dann wieder über positive Dinge, über eine Serie, über deine 9 Punkte dann hoffentlich reden können. Wäre schön für uns alle, wäre vor allem auch schön für den Trainer.
Nochmal ein FC Live-Highlight nach dem anderen hier. Das wird ein Riesenzusammenschnitt. Also
15 Mal Guido beim Torjubel. Ich freue mich schon drauf.
Ich lutsche noch ein paar Halsbonbons bis dahin.
Macht's gut.
Der FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln und Express.